Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Mal Hand aufs Herz, wer von Ihnen glaubt eigentlich noch an die Erreichbarkeit des Ziels, die menschengemachte Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen? Oder wer glaubt noch an die politische Umsetzbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser? Oder wer glaubt an die Einhegung des Rechtspopulismus mit rein parlamentarischen Mitteln? Wenn sich Gesellschaften leitende Ziele wie ein Mantra wiederholen, ohne noch wirklich an diese zu glauben, entsteht ein misslicher Zustand und viel dunkle Energie. Der Soziologe Ingolfo Blüdorn benennt solche Zustände als unhaltbar, und so lautet auch der Titel seines neuen Buches »Unhaltbar«. In ihren geistigen Grundlagen tief geschwächt sieht Blüdorn die westlichen Gesellschaften an der Abbruchkante zu einer neuen, anderen, durchaus unheimlichen Moderne. Wie das wohl gemeint ist, was daraus folgt und wie haltbar diese Analyse selbst scheint, fragen wir doch gleich nach. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, lieber Herr Blüdorn.
Herzlich willkommen meinerseits.
Herr Blüdorn, für wache Beobachter mag derzeit der Eindruck entstehen, dass in den Gesellschaften des globalen Nordens etwas aus dem Lot gerät, das System gar grundsätzlich wankt. Demokratisch, wie etwa durch erstarkende Rechtspopulismen, ökologisch durch ausbleibende Transformationsprozesse, ökonomisch durch Brüchigkeit bestehender Wachstumsmodelle. Auch Ihr jüngster Eindruck?
Ja, es wird ja allgemeingesellschaftlich die sogenannte Zeitenwende diskutiert. Es gibt diese Wahrnehmung, dass etwas zu Ende geht, dass eine Phase zu Ende geht und dass sich etwas Neues herausbildet. Und es gibt große Unsicherheit darüber, was da eigentlich auf uns zukommt und auch Unsicherheit in Bezug auf das, was da eigentlich vergeht, was da zerfällt. Aber die Wahrnehmung, dass etwas zerfällt und dass so ein Wendepunkt erreicht ist, ich glaube, das wird sehr, sehr breit geteilt.
Wenn man jetzt die letzten 250 Jahre wach aus dem Fenster geschaut hätte, könnte man auch sagen, Umbruch, Krise war eigentlich schon immer. Es ist so etwas wie der Normalzustand der Moderne. Was macht denn die derzeitige Situation aus Ihrer Sicht so spezifisch?
Ja, wir reden ja schon länger von Spätmoderne. Wir haben schon davor von Postmoderne in den 80er Jahren und davor geredet, aber in jüngerer Zeit eigentlich eher von Spätmoderne. Ich glaube, was für diese Spätmoderne kennzeichnend ist, das ist, dass diese Aufbruchsstimmung, die sich gebildet hatte im Nachgang der 68er, also in den 70ern, frühen 80ern, dass die heute ja enttäuscht ist, erschöpft ist, dass wir zumindest nicht mehr an diese Geschichte glauben, die wir damals hatten.
Also es ist ein Zeitrahmen von 50 Jahren dann, der Ihre Diagnose betrifft. Und Sie
benennen, so würde ich das sehen.
Sie benennen das mit dem Begriff der Unhaltbarkeit. Man kann das so fassen, dass offenbar nicht nachhaltig strukturierte Gesellschaften nicht die demokratische Energie finden, ihre eigene Nicht-Nachhaltigkeit zu überwinden. Es geht nicht recht mehr vor, es geht auch nicht zurück. Und auf der Stelle treten ist auch keine Option.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich meine, der Begriff der Unhaltbarkeit ist ja so ein bisschen sperrig. Wir haben uns an den Begriff der Nachhaltigkeit gewöhnt oder auch an den Begriff der Nicht-Nachhaltigkeit. Und man könnte vielleicht sagen, dass wir schon ganz lange den Eindruck haben oder das Wissen haben, dass unsere bestehenden gesellschaftlichen Arrangements, unsere Art und Weise, wirtschaftlich zu produzieren, zu konsumieren, unsere Lebensstile und so weiter, dass die nicht nachhaltig sind. Das ist schon etwas länger bekannt. Was aber jetzt eigentlich deutlich wird, ist, dass sie jetzt zerfallen, dass sie einfach nicht haltbar sind. Und was eigentlich noch schlimmer ist oder was mindestens genauso schlimm ist, ist, dass gleichzeitig die Hoffnung, dass wir transformieren können, die Vision eines guten Lebens für alle, die Vision einer Gesellschaft, in der wir ökologische Grenzen einhalten und trotzdem unsere Werte von Demokratie und Gerechtigkeit und so weiter verwirklichen, diese Vision ist auch unhaltbar geworden. Es sind also zwei Sachen. Erstens die bestehenden gesellschaftlichen Arrangements und zweitens unsere Hoffnung auf eine Transformationserzählung. Das ist sozusagen eine doppelte Unhaltbarkeit und das macht es noch schlimmer.
Da hat also ein Narrativ, könnte man sagen, sein Haltbarkeitsdatum überschritten.
Ja.
Und
ja.
So wie Sie das beschreiben, fehlt ja vor allem auch der politische Mut, sich das einzugestehen, die Verstelltheit offen anzusprechen. Und eine Folge davon, wäre das zu direkt formuliert, sind dann zum Beispiel Populismen, insbesondere Rechtspopulismen, wie auch in Österreich, ihrem Wohnland, die sagen, was ihr uns erzählt, stimmt einfach nicht mehr und das kann auch jeder sehen.
Ja, politischer Mut ist, glaube ich, nur das eine, was fehlt. Ja, es ist so, es fehlt der politische Mut. Aber noch wichtiger ist vielleicht, es fehlt die Idee, wer der politische Akteur sein soll. Wer eigentlich von einer Transformation das Subjekt sein soll. Das ist mehr als Mut. Und das ist auch wesentlich für diese Orientierungslosigkeit und für diese mehr oder weniger halbherzige Orientierung nach rechts. Also wir haben lange geglaubt, dass es gesellschaftliche Avantgarden gibt, dass es Pioniere gibt einer ökologisch-sozialen Gesellschaft und so weiter. Das waren eben die sozialen Bewegungen. Das war zuletzt noch Fridays for Future.
Wo wir waren auch gewisse Milieus, nicht wahr? Also genau, gesellschaftliche Milieus.
Genau, nicht? Also wir hatten den Eindruck, jawohl, wir wissen, wer es richten soll. Wir hatten Hoffnung auf bestimmte gesellschaftliche Milieus und bestimmte gesellschaftliche Akteure. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das bedeutet nicht unbedingt, dass diejenigen, die sich jetzt nach rechts orientieren, dass die wirklich glauben, dass die rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen die Welt zu ihren Gunsten verändern können und dass die vor allem etwas Ökologisches und Gerechtes stiften können. Aber es ist eben der Versuch, wenn wir schon nicht wissen, wo es hingeht, dann wenigstens etwas festzuhalten, das uns mehr Sicherheit zu geben scheint als diese unbestimmte Zukunft.
Das klingt jetzt recht sanft und abgewogen. Ihr Buch kann man auch in all seinem Gedankenreichtum als recht schonungslose Analyse lesen. Sie schreiben zum Beispiel, dass an der derzeitigen Ausgangslosigkeit im strengen Sinne niemand schuld ist, sondern dass sie sich einfach ergeben hat und vor allem, dass wir uns etwas vormachen, wenn wir glauben, wir hätten systemimmanente Lösungen für die Krise des Systems selbst.
Ja, es ist insofern schonungslos, als es eine Zustandsbeschreibung ist und als es kritisch ist den Lösungserzählungen oder den Hoffnungserzählungen gegenüber, die wir bisher angeboten haben. Wir haben lange Zeit gesagt, naja, wenn wir erst den Kapitalismus überwinden werden, dann entsteht aus der Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger eine neue Gesellschaft und dann werden wir uns aus Vernunft auf das ökologisch Richtige einigen und so weiter. Und diese Erzählung wird bis in die Gegenwart, gerade in der Publizistik, weitergeführt. Diese Erzählungen sind aber in gewisser Hinsicht, wärmen die das Herz, aber sie sind nicht mehr plausibel gesellschaftlich. Und insofern ist das dann schonungslos, wenn man sagt, jawohl, wir haben Erzählungen, die tun aber nicht sehr viel mehr als das Herz wärmen. Dann kann es einem recht kühl werden, wenn man sich der Analyse überlässt und sagt, jawohl, diese Hoffnung auf Demokratisierung, diese Hoffnung auf Ökologisierung hat sich erschöpft.
Es gab ja auch von soziologischer Seite sehr lange so eine Redeweise, es wird ein Wandel kommen bei Design or Disaster, wie man dann sagte. Entweder wir bringen den Wandel selbst hervor oder wird katastrophal eintreten. Ihre Sicht, kann man sagen, ist eigentlich noch trostloser, denn nicht einmal zur Katastrophe wird es kommen, zumindest nicht im globalen Norden, zumindest nicht so schnell. Man könnte sagen, die Unhaltbarkeit der Verhältnisse erweist sich Ihrer Analyse nach als erstaunlich haltbar.
Ich weiß gar nicht, ob das so hilfreich ist, in Begriffen von Design und Desaster zu denken. Ja, wir haben uns daran gewöhnt und gerade öko-emanzipatorische Bewegungen haben immer dieses Szenario von Wende oder Ende. Also wenn wir es nicht schaffen, eine Wende bei Design, nicht, also eine organisierte Transformation zu schaffen, dann führt es ins Desaster. Und das führte auch zu einer gewissen Zukunftslosigkeit, diese Alternative. Und die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist, die Wende ist nicht gelungen, das sehen wir. Es ist aber falsch, davon auszugehen, dass jetzt etwa ein Ende eintreten würde. Wir haben Katastrophen und es bricht sehr viel zusammen und wir sehen ganz klar, dass das, was wir gehofft haben, nicht eintreten wird und das, was wir bereits haben, nicht haltbar ist. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt nichts ist. Das bedeutet nicht, dass jetzt der Weltuntergang folgt, sondern wir müssen gewissermaßen aus dieser Dualität von Design und Desaster, von Wende oder Ende ausbrechen. Es entfaltet sich, ob wir das wollen oder nicht, etwas Neues. Und das kann man pessimistisch sehen, das kann man auch optimistisch sehen. Also sicher aus der Perspektive derer, die gehofft haben auf das ökologische, gute Leben für alle, die gehofft haben auf wahre Demokratie und so weiter, ist das pessimistisch. Mhm. Aber wenn ich den Satz noch sagen darf, auffällig ist, dass auch die Bewegungen eigentlich abgerückt sind von Demokratie. Die Bewegungen sagen nicht listen to the people, sondern sagen listen to the science. Mhm. Auch da hat offensichtlich etwas stattgefunden.
Mhm. Und Sie haben da ein öko-emanzipatorisches Projekt ausgemacht für die letzten 50 Jahre. Und das war so etwas wie das Wasser, in dem wir alle schwammen. Dieses öko-emanzipatorische Projekt, so Ihre Analyse, ist an ein Ende gekommen und es steht niemandem frei, es wieder zu erwecken.
Ja, dieser Begriff öko-emanzipatorisches Projekt ist natürlich etwas sperrig, nicht? Man könnte sich das vorstellen als eine Variante, allgemeiner gesprochen, von der ökologischen Frage oder noch einfacher vielleicht der Naturschutzfrage. Wenn man historisch zurückgeht, dann ist die Naturschutzfrage oder die Ökologiefrage ja schon eine sehr alte. Das hatten wir schon Ende des 19. Jahrhunderts. Da hatte das aber noch nicht diesen emanzipatorischen Geschmack. Und was wir nun speziell in den 70er Jahren hatten, ist eine Kombination eigentlich einerseits von neuen emanzipatorischen Werten, die im Nachgang der 68er-Bewegung stark geworden sind, Werte der Selbstbestimmung, der Selbstverwirklichung, der
Pluralisierung
Teilhabe,
wahrscheinlich auch.
Der Pluralisierung, ganz genau. Auf der einen Seite, also ganz stark eben dieses Hegemonialwerden von Selbstbestimmungsansprüchen, von emanzipatorischen Werten. Auf der anderen Seite zur gleichen Zeit ein verstärktes Sichtbarwerden der ökologischen Folgen der Industrialisierung. Rauchende Schornsteine, verschmutztes Wasser und so weiter. Und das ist nun eine besondere Kombination auf der einen Seite von der Wahrnehmung von Umweltschäden und auf der anderen Seite von der Linse, durch die diese Wahrnehmung geschieht. Und das ist eben dieses besondere öko-emanzipatorische. Und in diesem Projekt wurden eben ökologische Probleme gleichzeitig gesehen als Probleme, die durch Emanzipation mündiger, selbstbestimmter Bürgerinnen gelöst werden könnten. Mhm. Und dieses Projekt, das hat seinen historischen Kern eben in den 70er und 80er Jahren. Und aus heutiger Perspektive ist dieses Projekt, man könnte sagen, anachronistisch geworden. Viele sagen, es ist moralinsauer geworden. Diese Forderungen nach ökologischer Vernunft, nach bürgerlicher Mündigkeit und so weiter. Das verlangt uns zu viel ab. Dieses Projekt kommt uns unrealistisch vor. Wir glauben nicht mehr daran, dass man im demokratischen Konsens zur Selbstbegrenzung finden könnte.
Aber Sie gehen ja noch weiter, Herr Blüder, und Sie gehen weiter. Sie sagen, es ist nicht nur so, dass es jetzt zu Ende geht. Sie sagen, es war von Anfang an in sich widersprüchlich. Da ging Wesentliches nicht zusammen, und zwar schon im Ursprung. Es war ein an sich widersprüchliches Projekt.
Ja, das ist das Besondere am öko-emanzipatorischen Projekt. Es war von Anfang an in sich widersprüchlich. Man könnte sich das so vorstellen, ich habe ja eben gesagt, öko-emanzipatorisch. Nicht? Wir haben auf der einen Seite hier das Drängen nach emanzipatorischer Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite das Drängen oder der Wunsch nach ökologischer Unterordnung oder Einordnung.
Und staatlicher Steuerung auch, natürlich, damit.
Auch staatlicher Steuerung. Auf der einen Seite eben der Wunsch nach emanzipatorischer Grenzüberschreitung, nicht akzeptieren von Grenzen, die vorgegeben werden. Auf der anderen Seite das Verlangen nach ökologischer Grenzeinhaltung, nach ökologischen Imperativen. Also da waren von Anfang an Dinge drin, die eigentlich widersprüchlich waren. Aber das ist das Besondere am öko-emanzipatorischen Projekt.
Eine weitere Widersprüchlichkeit, die mich sehr interessiert hat, war die, die Sie unter die Begriffe Natürlichkeit versus Veränderbarkeit fassen. Da gibt es eine Heiligung der Natur, die als solche unbedingt gewahrt werden will. Andererseits geht das nur durch technische Eingriffe und Innovationen, die eben diese Natur in gewisser Weise formieren.
Ja, also Natürlichkeit und Gestaltbarkeit, nicht? Oder Natürlichkeit und Beherrschbarkeit, das ist dieser Widerspruch. Auf der einen Seite wird das Natürliche, wird Natur als der normative Maßstab, als das Ziel angesehen und wird als das Bessere angesehen. Auf der anderen Seite aber sagt man, nein, nein, wir müssen demokratisch bestimmen, wir müssen wissenschaftlich bestimmen, was wir wollen, und das ist das Überlegene. Also auch dieser Widerspruch, wo eigentlich das Primäre ist, wo das Überlegene ist, ist in das öko-emanzipatorische Projekt eingebaut.
Und ein dritter, wenn ich das auf der Basis Ihres Buches noch sagen darf, ist der Widerspruch zwischen einem kategorischen ökologischen Imperativ, wie Sie es nennen, also handle so, dass die Lebensgrundlagen des Planeten nicht zerstört werden, bei einem gleichzeitigen Imperativ des Wachstums und der Innovation, was man so grünes Wachstum nennt. Auch da sagen Sie, das geht bei Lichte überhaupt nicht zusammen.
Die Idee des grünen Wachstums ist später. Das gehört eigentlich nicht zum öko-emanzipatorischen Projekt. Diese Idee des grünen Wachstums ist sehr viel später entstanden. Die ist in den 80er Jahren entstanden und gilt bis in die Gegenwart. Und das ist eigentlich genau die Abkehr vom öko-emanzipatorischen Projekt.
Interessant.
Das ist der Versuch. Und deswegen ist diese Abkehr, hat auch ihre Wurzeln sehr viel früher. Die Idee des grünen Wachstums, da denken wir an Gerhard Schröder und so weiter. Also das war eine Zeit, und das gilt bis in die Gegenwart zum europäischen New Deal und so weiter, wo man eigentlich Ökologie und auch die ökologische Transformation als Möglichkeit für den Kapitalismus gesehen hat, neue Produktmärkte zu erschließen, neue Abnehmer, neue Konsummöglichkeiten zu erschließen und damit genau eben das industrielle und das konsumorientierte System, auch das wachstumsorientierte System, zu retten und nicht es zu transformieren.
Aber Herr Blüdern, wenn man jetzt Ihr Buch liest, und wir haben ja gerade auch politische Dynamiken, die das nahelegen, dann könnte man sagen, Sie könnten bei einer Programmtagung der Grünen jetzt auftreten und das Erste, was Sie dort sagen müssten, wäre, meine Lieben, das Spiel ist aus. Ihr hattet eure Zeit, die ist vorbei. Ihr hattet in den 80er Jahren ein Programm, das gesellschaftliche Basis hatte. Dies ist jetzt unterspült. Oder lese ich Sie da zu polemisch und zu direkt?
Sie lesen es vielleicht ein bisschen polemisch, aber es ist sehr viel Wahrheit daran. Tatsächlich haben die Grünen das Problem, dass ihnen Wählerschaften wegbrechen, dass ihnen die jungen Menschen nicht mehr folgen, dass die jungen Menschen sich eher nach rechts orientieren. Und die Grünen stehen gewissermaßen wie der Ochs vorm Berg und fragen sich, was ist da eigentlich passiert? Und tatsächlich gibt mein Buch für genau das den Hintergrund. Es erklärt das und es erklärt, warum das öko-emanzipatorische Projekt, was die Grünen ursprünglich mal getragen hat, warum das weggebrochen ist. Natürlich werden die Grünen nur sehr ungern sagen, jawohl, das ist richtig. Als politische Partei können sie das gar nicht, weil sie gar nicht sagen können, jawohl, das ist richtig, dann müsste die Partei ja ihre Pforten schließen oder ihre
oder sich spalten, zumachen. Wie es sich derzeit abzeichnet. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Exakt. Ja. Nicht? Genau so kann man sich diese Spaltungstendenzen erklären, dass eben, ob sie das nun explizit sagen oder nicht, dass gewisse Teile der Bewegungen feststellen oder auch der Partei feststellen, das Projekt, das die Grünen in jüngerer Zeit verfolgt haben, war nicht erfolgreich und dieses Projekt ist nicht haltbar. Und das ältere Projekt allerdings, zu dem kommen wir auch nicht zurück. Also wenn diese Spaltbewegungen jetzt wieder ökoradikal anfangen oder wieder versuchen zu retten, was mit dem öko-emanzipatorischen Projekt untergegangen ist, dann wird das nicht von Erfolg gekrönt sein.
Was sich da wie eine nüchterne Analyse gibt, könnte man bei kritischer Leseart auch so lesen, das sind Wasser auf die Mühlen der destabilisierenden Kräfte selbst, weil sie im Prinzip darlegen, warum die Menschen, die sagen, wie ihr euch das denkt, klappt das nicht? Dann sagt der Herr Blüdern, das stimmt. Das ist nämlich ein widersprüchliches Projekt. Also haben Sie da nicht manchmal eine gewisse Unheimlichkeit, wenn Sie das so analytisch darlegen, auf welches Gehör das wohl treffen mag?
Völlig richtig. Das ist so und das ist tatsächlich ein großes Problem. Und hier ist eben die Wissenschaft etwas anders aufgestellt als der Aktivismus. Der Aktivismus kann sich nichts leisten, was Wasser gießen könnte auf die Mühlen eben des politischen Gegners. Aus wissenschaftlicher Perspektive stellt sich das anders dar. Da muss man fragen, wie ist die Diagnose? Dann muss man sich gründlich überlegen, woran liegt es wirklich, und muss sich zunächst mal ohne an die Konsequenzen, an die aktivistischen Konsequenzen zu denken, eine solide Analyse zurechtlegen. Denn eine Therapie, eine wirksame, eine aussichtsreiche, man könnte sagen eine zukunftsfähige Therapie, und das bedeutet dann auch wieder politische Bewegung, kann es erst geben, wenn wir ein klares Verständnis davon haben, wo das Problem eigentlich liegt. Wenn wir vorschnell reagieren politisch, dann werden wir ganz sicher nicht das erreichen, was wir erreichen wollten.
Sie schreiben in Ihrem Buch, ich zitiere das, der Zerfall des öko-emanzipatorischen Projekts und die demokratisch-autoritative Wende sind weit fortgeschritten. Und man kann sich das auch so vorstellen, dass Sie ein Arzt sind, der eine letale Diagnose stellt, ohne Therapiemöglichkeiten.
Das ist richtig, ja, wenn wir nun aber in dem Bild des Arztes bleiben wollen und sagen, ein Arzt stellt eine Diagnose und sagt, ja, ich kann diese Krankheit im Augenblick nicht therapieren, möglicherweise ist sie überhaupt nicht therapierbar, dann ist es falsch, dann die nächste Frage zu stellen, okay, wie können wir diese Krankheit heilen? Es ist dann aus der Diagnose klar, so nicht. Falsch ist eben die Vorstellung, dass damit jetzt der Untergang einherkäme. Es ist nicht so, dass mit dem Zerfall des öko-emanzipatorischen Projektes nichts folgt, sondern es entsteht eben eine neue Moderne. Und der Versuch, die alte zu stabilisieren, gießt seinerseits Wasser auf die Mühlen eben der Rechten zum Beispiel. Wir haben ja das Problem, wir können uns den Rechtspopulismus durchaus als Antwort vorstellen. Und er wird ja auch in der Literatur so dargestellt, denken Sie an das Buch von Sarah Wagenknecht, dass das grüne Projekt ein elitäres Projekt sei, dass es ein exklusives Projekt sei und so weiter. Und
die Prenzlauer Bergmilieus, die immer wieder besprochen werden. Ja.
Genau, nicht? Und dann wäre also ein weiter so mit dem grünen Projekt, würde ebenfalls Wasser auf die Mühlen der Autoritären gießen, würde die rechtspopulistische Reaktion nur verstärken. Deswegen darf man in diese Falle nicht reintappen.
Also der Aderlass hilft nicht, wenn was tödlich erkrankt ist. Da muss man sich dann etwas anderes überlegen. Wie reagieren denn ganz allgemein gesprochen aus soziologischer Sicht Gesellschaften auf das Bewusstsein ihrer Nichtfortsetzbarkeit? Man könnte ja sagen, das erste ist mal Angst, Panik, apokalyptische Fantasien.
Ja, das ist keine neue Reaktion, nicht? Die apokalyptischen Fantasien, die kennen wir schon aus den 50er Jahren, die kennen wir schon aus der Zeit des Kalten Krieges, als die Angst vor dem Kalten Krieg mit der Angst vor dem ökologischen Kollaps kombiniert wurde. Daher genau kam die Apokalypse-Angst und daher genau kam das, worüber wir vorher schon gesprochen haben, nämlich diese Logik von Wende oder Ende, da haben wir das ja immer drin. Was eigentlich neu ist an der Gegenwart, ist, dass das, was wir aus dieser Apokalypse-Angst gemacht haben, das Projekt, das wir daraus geschmiedet haben, dass das eben auch zusammenfällt. Und das führt zu Desorientierung, das ist völlig klar. Das führt zu neuer Angst und das führt zu der Reaktion auch nicht nur bei den Rechtspopulisten, sondern auch bei den ökologischen Bewegungen, sich festzuhalten an Erzählungen und an Hoffnungen, an die wir lange geglaubt haben, die uns lange Sicherheit gegeben haben. Wir haben eben schon gesprochen von der publizistischen Literatur, die sehr verbreitet heute.
So was wie Story. Unsere Welt neu denken, ja, wo man sagt, wir können genau, das alles schaffen und wir werden es schaffen.
Nicht? Ja. Ganz genau, nicht? Wir können auch anders und so weiter. Das sind eigentlich Hoffnungsnarrative. Ja, das ist die Idee, dass wir eben doch noch an den alten Hoffnungen und Lösungsvorschlägen festhalten. Das kann man machen, das wird uns aber nicht sehr viel weiterhelfen. Wichtiger ist eigentlich, dass wir uns klar machen, warum diese Storys nicht haltbar sind und was da eben zerfällt und was sich stattdessen neu herausbildet.
Ein therapeutischer Einsatz in Ihrem Buch, den kann man auch so zitieren. Sie sagen, dass das Ende von gewissen Weltbeschreibungen noch lange nicht das Ende der Welt selbst bedeutet.
Ja, und das ist auch insofern gar nicht so neu, als schließlich auch die ökologischen Bewegungen schon lange kritisiert haben, dass ja unsere europäischen, unsere westlichen Werte, unsere aufklärungsorientierten Werte letztlich weiß und männlich und kolonial sind und rassistisch seien. Das heißt, die Kritik, die postkoloniale Kritik, die feministische Kritik an dieser westlichen Rationalität und so weiter ist ja sehr alt, auch die ökologische. Jetzt sehen wir, dass diese Erzählungen uns zusammenbrechen, tatsächlich. Und plötzlich haben wir aber keinen Ersatz und halten uns fest an dem Alten. Aber eben festhalten an dem Alten wird das Alte nicht stabilisieren. Wir bewegen uns in eine neue Moderne und das kann man ganz klar daran sehen, dass etwa die Chinesen keineswegs einen Untergang. Wir erleben einen Untergang des Abendlandes, könnte man sagen. Die Chinesen sehen die Morgenröte eines neuen Weltsystems, in dem China eine zentrale Rolle spielt. Darauf hoffen sie zumindest. Die Rechtspopulisten ihrerseits sehen auch Morgenröte. Die sagen, nun endlich ist die grüne Hegemonie weg. Nun endlich kommen wir zu dem, was wir uns vorstellen und haben auch eher Hoffnung als Verzweiflung. Das heißt, es passiert etwas Neues. Und tatsächlich gibt es geografische Regionen und politische Akteure, die sind sehr optimistisch. Aber aus der ökologisch-demokratisch-emanzipatorischen Perspektive sehen wir eine Welt zerfallen. Aber das war unsere Welt.
Aber Herr Blüdorn, man könnte ja sagen, bei absehbar 3 Milliarden Klimaflüchtlingen geht es nicht nur um unsere Welt, sondern die Welt. Es geht nicht darum, wie wir das beschreiben, sondern darum, was geschehen wird. Und es ist schwer, sich einen Globus mit 3 Milliarden Klimaflüchtlingen als stabil vorzustellen.
3 Milliarden Klimaflüchtlinge sind natürlich nicht stabil. Und was zu unserer Welt dazugehörte, zu unserer Vorstellung von Welt, ist eine Vorstellung von Stabilität, die demokratisch gesichert ist. Diese Stabilität scheint es in Zukunft nicht mehr zu geben. Das wird immer klarer absehbar. Es wird Formen von Stabilität parallel zu Formen von militärischer und von kriegerischer Auseinandersetzung geben. Das erleben wir bereits. Aber die Stabilität entsteht nicht mehr aus bürgerlicher Mündigkeit und aus demokratischer Entscheidung, sondern die entsteht mithilfe von autoritären Mitteln und mithilfe von technologischen Instrumenten. Das heißt, es entsteht eine ganz andere, eine sehr moderne Gesellschaft, aber eine ganz andere Gesellschaft, die eben mit unseren Werten von demokratischer Stabilität und von offener Gesellschaft und liberaler Gesellschaft und so weiter nicht mehr viel zu tun hat. Das zumindest zeichnet sich ab, ob wir das mögen oder nicht.
Das berührt ja dann doch einen sehr dunklen Fluchtpunkt Ihrer Analyse, nämlich den Untergang des selbstbestimmten Individuums als politischem Akteur. Man könnte auch sagen, das kantische Rahmenwerk von der unbedingten Würde des Menschen. Man kann das doch schon eine Art Weltuntergang nennen. Oder man könnte auch sagen, das mag dann etwas sein, aber eine Moderne ist es dann nicht mehr.
Ja, das hängt davon ab, wie wir Moderne definieren. Tatsächlich diese kantische Idee der Würde des Menschen, der unverletzlichen Würde des Menschen, diese Idee der Autonomie des Subjekts, eben das Subjekt muss immer Zweck sein, darf niemals Mittel sein und so weiter. Das ist eine sehr europäische Idee und das ist eine Idee, die im westlichen Denken sehr fest verwurzelt ist. Tatsächlich ist es so, dass diese Idee nicht nur aufgelöst wird, sondern auch aufgegeben wird. Wir haben eben schon angesprochen, dass die Idee der Selbstbestimmtheit, der Mündigkeit, ist eine grundbürgerliche Idee, dass diese Idee sehr anstrengend ist, dass sie unglaublich viel den Bürgerinnen und Bürgern abverlangt an permanenter demokratischer Beteiligung, an permanenter vernünftiger Überlegung, vernünftiger Entscheidung und in Anführungszeichen die Befreiung von dieser Mündigkeit, die Befreiung von dieser Verantwortung für die Gesamtgesellschaft, für die langfristige Zukunft, ist etwas, was in der Gegenwart sich sehr deutlich abzeichnet. Das ist zur Belastung geworden. Wir schaffen das nicht mehr. Das ist ein Überforderungssyndrom. Ich kenne viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ich lese keine Zeitung mehr. Ich konzentriere mich auf meinen eigenen Bereich. Die Verantwortung für das Größere, das verstehe ich nicht mehr. Das ist mir zu komplex. Das kann ich nicht mehr. Kann man da sagen,
dass es da Dynamiken der freiwilligen Selbstentmündigung gibt? Ich glaube, so nennen Sie das auch. Und eine davon, besonders interessant in Ihrem Buch, sagen Sie, ist die künstliche Intelligenz, die auch das Versprechen einer technologischen Selbstentmündigung in sich birgt. Und das gerade soll sehr attraktiv sein für viele Menschen.
Ja, man kann das so beschreiben als freiwillige Selbstentmündigung, nicht? Nun klingt das sehr negativ. Wenn wir das in den Kontext setzen zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich den 70er Jahren, da war ja ein historischer Moment der Ermächtigung. Plötzlich haben alle Bürger und Bürgerinnen gesagt, wir sind jetzt mündig, wir wollen jetzt mitbestimmen und wir haben ein Recht darauf. Das war historisch neu. Politiker waren völlig verwundert. Was machen wir plötzlich mit diesen Bürgerinnen, die plötzlich sagen, sie haben ein Recht mitzubestimmen und haben ein Recht selbst zu bestimmen. Wir haben in der Gegenwart gewissermaßen das Gegenteil oder die Gegentendenz dazu, dass Bürger sagen, mir ist das zu viel mit diesem dauernden Mitbestimmen und mit dieser dauernden Selbstverantwortlichkeit. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir uns demokratisch zurücknehmen, wie sollen denn dann eigentlich politische Entscheidungen getroffen werden. Wir sind zunehmend skeptisch, dass gerade in Zeiten des Populismus und der alternativen Fakten, wie Donald Trump es nannte, wir sind zunehmend skeptisch über mehrheitsdemokratische Entscheidungen, weil wir wissen, dass Mehrheitsdemokratie zu stark Stimmungsdemokratie ist. Die Frage ist also, wer kann denn eigentlich verlässliche oder belastbare Entscheidungen treffen? Da sind wir vielleicht nicht so sehr geneigt, an autoritäre Führer zu glauben, aber eher schon geneigt, an die künstliche Intelligenz zu glauben, an Algorithmen zu glauben,
die dann Rationalität ins System wieder einspeist, die das System selbst so nicht generiert. Das ist ein bisschen eine unheimliche Vorstellung, scheint zumindest mir so aus meiner Generation. Und das ist vielleicht die letzte Frage an Sie, Herr Blüdorn. Man kann ja auch sagen, Ihr Buch Unhaltbarkeit zielt darauf ab, einen generationalen Abschiedsschmerz zu moderieren, nämlich der Generation der jetzt 50-, 60-Jährigen, die mit dieser ökologisch-emanzipatorischen Wende groß geworden sind und sich buchstäblich nicht vorstellen können, dass es anders gut geht. Während Sie sagen, warten wir doch mal, was die 15- oder 20-Jährigen jetzt denken. Die können sich durchaus vorstellen, dass es eine andere Moderne gibt.
Ja, ich glaube, so kann man das sehen. Es ist tatsächlich ein Generationenprojekt, nicht? Es ist tatsächlich das Projekt der Babyboomer gewesen, die in den 70er Jahren, als sie anfingen, politisch zu denken, diese Vorstellungen von Freiheit und Selbstverwirklichung und von Mündigkeit und wir schaffen das im öko-emanzipatorischen Sinne, das zu verwirklichen. Und wir sind in einer Gegenwart, wo diese Generation feststellt, nein, so funktioniert es nicht und wo die jüngere Generation nicht mehr auf dieses Projekt aufspringen mag. Und da ist natürlich eine doppelte Verwunderung der Babyboomer. Auf der einen Seite die Verwunderung, oh Gott, unser Projekt wird nicht aufgehen. Und zweitens, wie kann es eigentlich sein, dass die jüngere Generation offensichtlich dieses Projekt darauf gar nicht mehr einsteigt, das gar nicht mehr umarmt, das uns doch so wichtig geworden ist. Also das ist eine doppelt traumatische Situation. Aber es ist so, die jüngere Generation hat andere Vorstellungen von Zukunft, hat andere Vorstellungen von einem erfolgreichen, von einem guten Leben. Diese Vorstellungen werden, daran besteht kein Zweifel, Sie hatten das angedeutet, zu sehr viel Leid und zu sehr viel Gewalt führen und sind ganz sicher keine stabile Gesellschaft, die sich da entwickelt. Davon dürfen wir ausgehen.
Ihr Projekt als Soziologie, als Traumatherapie, wenn man so sagen kann, erlauben Sie mir da eine sehr persönliche Frage, denn es ist ein sehr gedankenreiches, für mich wuchtiges Buch, das Sie geschrieben haben, aber beruhigt Sie denn in irgendeiner Weise, was Sie da schreiben, selbst?
Ich glaube, es war immer schon so, dass etwas zu verstehen einen gewissen Beruhigungseffekt hat. Man kann auch wieder, wir haben vorher über den Arzt und über Krankheiten gesprochen. Oft ist es für Patienten hilfreich, wenn sie wenigstens wissen, wo der Schmerz herkommt. Nicht? Also ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis, zumindest von vielen Leuten, die sagen, ich habe da dieses Leiden, wenn ich wenigstens wüsste, was es ist. Das heißt, das Verstehen ist eine Form von Kontrolle über diese Situation. Selbst wenn man sie nicht ändern kann, dann kann man sie möglicherweise nachvollziehen und das hilft. Das hilft gerade modernen Menschen, weil der Anspruch der Modernität ist ja, sich nicht dem Aberglauben hinzugeben, sondern dem rationalen Verstehen zu folgen. Und so gesehen, glaube ich, ja, hat dieser Versuch zu verstehen ist, dass es nicht nur die Voraussetzung für eine mögliche Lösung oder für eine mögliche Transformation, sondern ist auch eine Bewältigung dieser Unsicherheit, die wir in der Gegenwart erfahren, wo wir dieses sichere Gefühl haben der Zeitenwende, aber die totale Unsicherheit in Bezug auf das, was auf uns zukommt.
Herr Blüdorn, das ist doch ein schönes letztes Festhalten an der Moderne, der Glaube, dass Denken doch irgendwie hilft. Ihr Buch verkörpert diesen Glauben und vermittelt es sehr schön. Herzlichen Dank für dieses Gespräch bei Sein und Streit.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Unhaltbarkeit – Auf dem Weg in eine andere Moderne von Ingolf Hohr-Blüdorn ist neu in der Edition Suhrkamp erschienen.